Hallo und herzlich willkommen bei unserer Vortragsreihe Überwinder, wenn Gott dein Leben prägt. Schön, dass du auch wieder dabei bist. Wir schauen uns in dieser Vortragsreihe ein ganz besonderes Thema an. Der Herr Jesus sagte einmal in seinem Evangelium: In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Wir Menschen ringen in dieser Welt mit unserem eigenen Selbst. Wir ringen mit dem, was sich um uns abspielt. Und das Leben prägt unser Wesen. Es prägt unseren Charakter. Die Freunde, mit denen wir zusammenkommen, haben großen Einfluss auf uns. Das hatten wir bereits das letzte Mal gesehen, als wir über das Leben von Levi nachgedacht hatten. Er wurde stark geprägt von seinem Bruder. Und das beeinflusste natürlich auch sein ganzes Leben. Er hatte es nicht gelernt, Nein zu sagen, in Momenten, wo er Nein hätte sagen sollen. Er hatte nicht dieses feste Rückgrat. Und doch haben wir gesehen, dass ein Mensch, der so geprägt worden ist und so aufgewachsen ist, sich verändern kann. Das haben wir dann auch ganz deutlich gesehen in dem Stamm Levi, der in einem entscheidenden Moment, als der Aufruf Gottes an ihn ging, Ja sagte zum Herrn und sich auf die Seite des Herrn stellte und sich ganz im Worte Gottes wiederfand und diesem Wort auch folgte. Wir haben gesehen, dass es unterschiedliche Menschen auch aus dem Stamm Levi gab, so wie Aaron und so wie Mose, die sich unterschiedlich entschieden hatten, auf diesen Ruf zu hören. Aber wir haben gesehen, dass auch ein Mensch, der nicht stark genug ist in einem Moment für Gott einzustehen, lernen kann. So lernte auch Mose. Sein Charakter entwickelte sich auch. Und es heißt dann in der Bibel, dass er der demütigste Mensch war, der auf dieser Erde wandelte. Es ist möglich, wenn Jesus Christus in dir ist und du in ihm, dass auch du zu einem solchen Überwinder wirst. Die Offenbarung spricht davon. Und sie nennt 144.000, die Knechte Gottes sind. Eine symbolische Zahl, die zum Ausdruck bringen möchte, dass in der Zeit, am Ende der Tage, Gott seine Kinder ganz besonders versiegeln möchte, weil sie in den Wegen Gottes gewandelt sind. Er möchte sie erhalten auf diesem Weg. Und wir dürfen heute schon lernen, dass Gott unser Leben prägt, damit in der Krise wir bestehen können. Die 144.000 sind aus den 12 Stämmen Israels. Und wir schauen uns heute ein bisschen genauer einen von diesen Stämmen an. Wir lesen dazu in Offenbarung Kapitel 7. Und ich hörte die Zahl derer, die versiegelt wurden, 144.000, die versiegelt waren aus allen Stämmen Israels, aus dem Stamm Juda 12.000 versiegelt. Manch einer mag sich fragen, warum gerade Juda an dieser ersten Stelle erwähnt wird. Er war doch nicht der Erstgeborene. In all den Listen, die wir so im Alten Testament finden über die 12 Söhne oder Stämme Israels, ist es meist Ruben, der an erster Stelle erwähnt wird. Weil Ruben war der Erstgeborene. Juda kam doch erst viel später, an vierter Stelle. Und trotzdem erwähnt die Offenbarung ihn hier an erster Stelle. Warum wohl? Ist es so, dass er sich vielleicht die Macht an sich gerissen hat? Wir werden uns das ein bisschen genauer anschauen. Alle Namen haben eine Bedeutung. Und so ist es auch bei diesem vierten Sohn von Lea. Wir wollen uns dazu den Bericht aus 1. Buch Mose, Kapitel 29 anschauen. Zum vierten Mal ward sie schwanger und gebar einen Sohn und sprach, Nun will ich dem Herrn danken. Darum nannte sie ihn Juda. Und sie hörte auf, Kinder zu gebären. Der Name Juda bedeutet Gottes Lob. Die Ehre sei Gott, ihn möchte ich preisen, sagte Lea. Nun hatte sie ja ihrem Mann Jakob einige Kinder gebracht und sie war glücklich und dankte Gott dafür. Aber wer hätte gedacht, dass dieser eine Sohn, den Lea hier in ihren Händen hielt, eine ganz besondere Gabe war? Hätte sie sich vorstellen können, dass durch diesen einen Sohn einst alle Völker auf Erden den Namen Gottes loben würden? In diesem Juda und in seinem Namen steckt eine Botschaft drinne. Durch diesen Juda würde auch das Volk Israel erst imstande sein, Gott wirklich loben zu können. Aus dem Stamm Juda sollten große Könige, Propheten und Helden aufstehen. Und wir haben vor allem auch David. David, der auch der Prototyp wird für den dann kommenden Messias Jesus Christus, der Sohn Davids auch genannt wurde. Pass auf ihn auf, Lea, diesen kleinen Juda, den du in deinen Händen hältst. Denn durch ihn werden alle Menschen eines Tages Gott loben können. Ein weiterer Bericht, der uns gegeben wird, warum hier dieser Juda an erster Stelle vielleicht erscheint, finden wir in 1. Chronik. In 1. Chronik Kapitel 5 lesen wir, Die Söhne Rubens, des Erstgeborenen Israels, denn er war zwar der Erstgeborene, aber weil er seines Vaters Bett entweihte, wurde sein Erstgeburtsrecht gegeben den Söhnen Josefs, des Sohnes Israels, doch wurde er nicht in das Geschlechtsregister als Erstgeborener aufgezeichnet, denn Juda war mächtig unter seinen Brüdern. Und einem aus seinem Stamm wurde das Fürstentum gegeben, Josef aber erhielt das Erstgeburtsrecht. In diesem Bericht aus 1. Chronik 5, die im Grunde genommen einen Rückblick über die Geschichte Israels hält, sehen wir, dass Juda mächtig wurde unter seinen Brüdern. Ruben hatte das Erstgeburtsrecht verspielt, weil er in einem kurzen Moment unbedacht einen Fehler begangen hatte. Aber Juda übernahm nun einen Teil dieses Erstgeburtssegens. Josef erhielt das doppelte Erbe auf seine Söhne Manasse und Ephraim. Aber Juda behielt diesen Teil des Erstgeburtsrechts, nämlich der Regierung, der politischen Verantwortung. Wir sehen das darin, weil hier gesagt wird, dass er einen Teil dieses Fürstentums bekommt, was manche auch übersetzen mit dem, dass aus ihm der Fürst kommen würde, später dann der König David und in weiterer Folge irgendwann der große Fürst. Wir wollen uns jetzt einem Bibeltext zuwenden, der uns etwas genauer sagt, was es mit diesem Juda auf sich hatte. Wir wollen die Stimme von seinem Vater hören. Ich glaube, ein Vater weiß, wie seine Söhne ticken. Und ich glaube auch, dass Jakob gut wusste, inmitten dieser ganzen unterschiedlichen Charaktere seiner Kinder, was Juda am besten ausdrückt und was ihn am besten beschreibt. Wir lesen in 1. Mose Kapitel 49. Juda, du bist's. Dich werden deine Brüder preisen. Deine Hand wird deinen Feinden auf dem Nacken sein, vor dir werden deines Vaters Söhne sich verneigen. Juda ist ein junger Löwe. Du bist hochgekommen, mein Sohn, vom Raube. Wie ein Löwe hat er sich hingestreckt und wie eine Löwin sich gelagert. Wer will ihn aufstören? Es wird das Zepter von Juda nicht weichen, noch der Stab des Herrschers von seinen Füßen, bis dass der Held komme. Und ihm werden die Völker anhangen. Er wird seinen Esel an den Weinstock binden und seine Eseln füllen an die edle Rebe. Er wird sein Kleid in Wein waschen und seinen Mantel in Traubenblut. In Vers 8 steht, Juda, dich werden alle deine Brüder loben. Wie kommt es, dass alle Brüder sich jetzt nun zu Juda hinwenden? Ist es vielleicht so, dass Juda durch Kraft und Macht sich diese erste Position angeeignet hatte? Wollte er sozusagen eingesetzt werden an dieser Stelle? Wir werden in den nächsten Abschnitten der Bibel erkennen, dass es nicht so war, sondern vielmehr dadurch gekommen ist, dass sein Leben, sein Charakter das hervorbrachte. Er war eine Führerpersönlichkeit. Und mit diesen Führungsqualitäten kam er allmählich in die Situation, dass seine Brüder auf ihn hörten. Wir werden uns das jetzt genauer anschauen. Es ist die Geschichte von Josef. Wir erinnern uns noch, als damals alle Brüder versammelt waren bei der Herde und Josef, auf den sie ja neidisch waren, hingeschickt wurde von Jakob, um ihnen Essen zu bringen, dass sie ihn sahen in der Ferne und sagten, da kommt ja der Träumer, was wollen wir mit ihm tun? Die Idee war dann, hey, wir lassen ihn einfach umkommen. Und genau in diesem Moment war doch Ruben derjenige, der irgendwie meinte, na, das können wir nicht machen. Werft ihn doch lieber in die Zisterne. Und wir hatten gesehen, der Ruben, der hatte auch nicht so ein starkes Rückgrat, war abhängig von der Meinung seiner Brüder, obwohl er der Erstgeborene war, obwohl er Einfluss hatte. Aber er konnte seine guten Absichten nicht wirklich in Worte fassen. Er wollte dann später den Josef aus der Grube rausholen. Aber er sagte nicht öffentlich, was er wirklich meinte. Anders war es mit Juda. Wir lesen den Abschnitt. Da sprach Juda zu seinen Brüdern. Was hilft's uns, dass wir unseren Bruder töten und sein Blut verbergen? Kommt, lasst uns ihn den Ismaelitern verkaufen, damit sich unsere Hände nicht an ihm vergreifen. Denn er ist unser Bruder, unser Fleisch und Blut. Und sie gehorchten ihm. Das Besondere an dieser Stelle ist, dass sein Einfluss auf seine Brüder wirkte. Natürlich war das nicht gut, dass er den Josef verkaufen ließ. Aber in anderen Worten, er rettete ihm das Leben. Sonst wäre Josef vielleicht umgekommen. Und er hatte einen gewissen Einfluss, eine Autorität, die ihm irgendwie beigemessen wurde. Der Ruben, der hatte zwar die gute Absicht, aber er traute sich nicht öffentlich zu sagen, was er wirklich vorhatte. Juda hingegen, der sagte öffentlich, was Sache war. Und er stand auch dafür ein. Und so taten sie es auch. An einer weiteren Stelle merken wir, dass der Charakter von Juda und seine Führungspersönlichkeit, die immer wieder hier durchdringt, auch bei seinem Vater zum Tragen kommt. Er wusste, wie er das Vertrauen seines Vaters gewinnen konnte. Es war genau der Moment, wo Juda und auch die anderen Brüder zurückkamen aus Ägypten mit dem Auftrag, sie sollen doch den jüngsten Sohn bringen, nämlich den Benjamin, damit sie dort das Korn bekommen könnten und nicht als Verräter dastünden oder als Spione. Wir lesen im biblischen Bericht, was dann geschah, als sie Jakob davon überreden und überzeugen wollten, den Benjamin mitzuschicken. 1. Buch Mose, Kapitel 42. Ruben antwortete seinem Vater und sprach, wenn ich ihn dir nicht wiederbringe, so töte meine zwei Söhne. Gib ihn nur in meine Hand, ich will ihn dir wiederbringen. Ruben wollte seinen Vater Jakob überzeugen, dass er den Benjamin ihm geben würde, indem sogar seine eigenen Söhne geopfert werden würden. Wie sollte Jakob einen solchen Deal annehmen? Und so war auch Jakob misstrauisch zu seinem Erstgeborenen. Als Juda allerdings versuchte zu vermitteln zwischen ihm und seinem Vater, geschah Folgendes. Da sprach Juda zu Israel, seinem Vater, lass den Knaben mit mir ziehen, dass wir uns aufmachen und reisen und leben und nicht sterben, wir und du und unsere Kinder. Ich will Bürge für ihn sein. Juda vermittelt plötzlich. Es ist eigentlich genau das gleiche Thema. Ähnliche Worte wie die von Ruben. Das Einzige, was Juda jetzt hier bewirkt, ist, dass Jakob zusagt. Mit anderen Worten, die wenigen Zeilen, die Juda hier aussprach, die hatten eine solche Überzeugungskraft auf den Vater, der dann willig war, Benjamin, den noch übrig gebliebenen Sohn von seiner geliebten Rahel, mitzuschicken. Wir sehen, dass der Charakter von Juda einen besonderen Eindruck hinterlassen hatte. Zum einen bei seinen Brüdern und auch bei seinem Vater. Und so zog Benjamin mit ihnen. An einer weiteren Stelle, und ich greife jetzt ein bisschen was voraus, als dann Josef sich zu erkennen gab und auch alle Brüder erkannten, dass es ihr Bruder war und Jakob eingeladen war, mit nach Ägypten zu kommen, da hatte sich Jakob entschlossen, mit seiner ganzen Verwandtschaft nach Ägypten zu kommen. Es waren viele, viele Leute. Und von all diesen Leuten, über 70, hatte Jakob sich entschlossen, einen vorauszuschicken. Und wer würde dort am besten in Frage kommen als nicht der Erstgeborene? Aber wir lesen was ganz anderes. Wem vertraute Jakob, dass er mit dem Pharao begegnend reden würde? In 1. Mose 46, Vers 28 heißt es, und Jakob sandte Juda vor sich her. Juda war der Repräsentant der Familie Jakobs. Da waren so viele Menschen, da waren so viele Söhne, so viele, auf die sich vielleicht Jakob hätte berufen können. Aber es war Juda, den er vorausgeschickt hatte, um mit dem Pharao zu reden. Das Ganze spricht für diesen einen vierten Sohn von Lea. Er ist der, der Gott loben sollte. Und durch seine Entscheidungen merken wir, dass Gott in seinem Leben etwas bewirkt hatte. Er gab ihm einen festen Charakter. Und so erkennen wir, dass dieses Vertrauen, was die anderen in ihn hatten, und auch diese Verlässlichkeit damit zusammenhingen, dass er ein Mensch war, der voller Integrität war. Ein Mensch, auf den man sich verlassen konnte. Ein Mensch, der zu seinem Wort stand. Der charakterstark war. Der moralisch auf einem guten Weg war, obwohl er natürlich auch seine Fehler hatte. Aber er war stark und zuverlässig. Und deswegen gab man ihm diese Ehre. Er gewann vor allem in seiner eigenen Familie diese Anerkennung. Und gerade hier müssen wir sehen, Ruben hatte in seiner Familie versagt. Aber Juda nicht. Juda hatte das Herz seiner Brüder und das Herz seines Vaters gewonnen. Und allein an der Stelle frage ich mich, ob das nicht schon eine große Lektion auch für uns ist. Wir als Menschen zeigen uns von unserer besten Seite, vor allem da, wo man uns vielleicht gar nicht so gut kennt. Man möchte immer sich von dieser Position zeigen, dass Menschen beeindruckt sind von einem. Und man kann fremden Menschen oder Außenstehenden etwas zeigen, was vielleicht nur die halbe Wahrheit ist. Aber Juda hat es gekonnt und gelernt, dass sein Charakter sowohl draußen bei den Menschen ein Charakter der Integrität war, als auch in der Familie. Und gerade da, in der eigenen Familie, spielt es eine entscheidende Rolle. Denn manchmal sind wir nett und freundlich mit den Menschen draußen. Aber wie gehen wir um mit unserer eigenen Familie? Wie sieht es aus in meiner Beziehung mit meiner Frau? Bin ich auch jemand, der charakterstark ist? Bin ich jemand, der mit meinen Kindern genauso umgehen kann? Freundlich, wohlbesonnen und auch geduldig? Ein Mensch, der einen Weg angibt und auch gut führen kann? Dass man jemandem Vertrauen schenkt? Dass du vertrauenswürdig wirst in deiner eigenen Verwandtschaft? Ein Mensch, auf den man sich verlassen kann? Genau das hatte Judah gelernt. Und wir sehen jetzt, dass diese Wesensmerkmale ihn weiter begleiten sollten. Judah ist ein Mensch, der stark in seinem Charakter ist. Er ist eine Führungspersönlichkeit mit guten Qualitäten. Aber das war nicht immer so. Es gibt Momente, und die hat es auch bei Judah gegeben, die ihn so ziemlich in die Knie gezwungen haben. Und wir wollen uns hier den nächsten Bericht anschauen. Judah hatte es satt, mit seinen Brüdern zusammen zu sein. Er wollte nicht mehr bei ihnen sein. Und so entschloss er sich, seine Familie zu verlassen. In 1. Mose Kapitel 38 lesen wir Folgendes. Es begab sich um diese Zeit, dass Judah hinabzog von seinen Brüdern und gesellte sich zu einem Mann aus Adulam, der hieß Hira. Judah wollte nicht mehr zu Hause sein. Er hatte es satt, mit seinen Brüdern Gemeinschaft zu haben, vielleicht auch deshalb, weil viele von ihnen verdorben waren. Es war ja nicht so, dass er ganz ohne Fehl war. Nun, er schwieg auch und hatte seinem Vater Jakob nicht gesagt, was mit Josef wirklich geschah. Aber er verließ seine Familie und zog weg zu einem Freund, Hira. Dieses Bild ist interessant. Es ist ein gläubiger Mensch, Judah, der eigentlich Gott loben soll, allein das schon in seinem Namen, der aber seine Familie und den Glauben an Gott verlässt. Es wird ein ähnliches Bild für Menschen, die auch heute vielleicht einst mit Gott gelebt haben, vielleicht in einer gläubigen Familie aufgewachsen sind, wo es aber nicht immer gut lief, wo man sich dann denkt, hey, ich möchte nicht mehr bei diesen Menschen sein. Viele junge Leute entscheiden sich heute, Gott den Rücken zuzukehren oder der Kirchengemeinde oder der Gemeinschaft von Gläubigen. Und sie suchen ihre Freude und auch ihre Erfüllung dort draußen, bei anderen Freunden. Sie meinen, dass es ihnen dort draußen viel besser gehen würde. Und so auch Judah. Ein Mensch, der dem Evangelium in einem gewissen Moment seines Lebens den Rücken zukehrt. Aber was geschieht dort bei Adulam? Was geschieht dort mit seinem Freund Hira? Wir wollen uns den Bericht ein bisschen genauer anschauen. Und Judah sah dort die Tochter eines Kanaaniters, der hieß Schua, und nahm sie zur Frau. Und als er zu ihr einging, ward sie schwanger und gebar einen Sohn. Den nannte er Er. Und sie ward abermals schwanger und gebar einen Sohn. Den nannte sie Onan. Wir merken, was hier geschieht. Er geht weg aus seiner Familie. Er sucht das Glück in einem Umfeld, das nicht an Gott glaubt. Er sucht sich eine Frau aus von einer kananäischen Familie. Diese Frau, die er nun hat, die soll ihm Glück bescheren. Und sie gibt ihm auch dieses Glück. Er bekommt Söhne. Eine große Freude für einen Mann. Zwei Söhne. Allerdings entwickelt sich das Leben von Judah anders. Es ist nicht möglich, dass er seine Familie auf die Wege des Herrn führt. Keiner aus dieser Familie lobte Gott. Das Gegenteil ist sogar der Fall. Der biblische Bericht sagt uns dann, dass diese beiden Söhne so schlimm war, dass der Herr sie umkommen ließ. Inmitten dieser neuen Lebensumstände fragte sich Judah, wo soll das Ganze hingehen? Er hatte keine Hoffnung, dass sich irgendwie das Ganze zum Positiven wenden konnte. Vielmehr prägte nun dieser neue Lebensumstand seinen eigenen Charakter. Er war, wie man könnte sagen, der verlorene Sohn. Er war von seinem Elternhaus weggegangen, in die Ferne, um dort sein Glück zu suchen. Und wie viele Menschen suchen auch heute noch ihr Glück und ihre Zufriedenheit in einem Umfeld, wo vielleicht der Glaube an Gott und Gott selber keinen Stellenwert hat, wo man nicht auf Gottes Stimme hört. Viele Menschen verlassen heute die Gemeinschaft von Gläubigen und auch ihre eigenen Familien, kehren Gott den Rücken zu und meinen, dass sie es in der Welt, in der sogenannten Welt, besser hätten. Aber gebt Acht, denn selbst dort draußen kann es manchmal auch ganz anders zugehen. Vorausschauend kam Judah dann auch wieder zu seiner Familie zurück. Es war eine große Hungersnot, eine Krise, die ihn dazu zurückbrachte, seine Wurzeln neu zu entdecken. Aber bevor wir uns das anschauen, wie er dann wieder zurück nach Hause kam, müssen wir uns noch eine andere Episode angucken, die ihm eine große Lektion bescherte. Er musste zusehen, wie seine beiden Söhne starben. Hinzu kam, dass seine eigene Frau nun auch starb. Und inmitten dieses Leids, wo seine eigene Frau, die er dort geheiratet oder zu sich genommen hatte, merkte er, wo soll er hingehen? Er war verzweifelt und er suchte irgendwie Gemeinschaft mit seinem kananäischen Freund Hira. Und es heißt dort in dem Bericht aus 1. Buch Mose, Kapitel 38, dass er, als er in dieser Trauer war, auf dem Weg war und eine Frau begegnete. Diese Frau, die dort bei der Stadt saß, verhüllte ihr Gesicht. Er wusste nicht, wer es war. Die Wahrheit ist, dass diese Frau, die sich dort verhüllt hatte, seine eigene Schwiegertochter war. Jakob hatte nämlich zu seiner Schwiegertochter Tamar gesagt, dass sie den dritten Sohn, den jüngsten, dann eines Tages haben sollte und dass sie eine Familie gründen sollte, damit Nachkommen entstehen. Aber letzten Endes hatte Judas sich nicht entschlossen, Tamar mit dem jüngsten Sohn zusammenzugeben. Als er dann in der Trauer war, als seine eigene Frau starb und dann dieser Frau begegnete an dem Stadttor, war es Tamar, die ihr Angesicht verhüllt hatte und sich dachte, ich werde mich auf den Weg setzen, um vielleicht da Juda zu begegnen. Als Juda vorbeikam, merkte er, es war eine Frau, die er verglich mit einer von diesen, man sagte damals, Prostituierten, die für den Tempeldienst da waren. Und er ging zu ihr ein. Als allerdings die Frau, die ja Tamar war, sagte, was gibst du mir dafür? Antwortete Juda, ich gebe dir eines meiner Tiere von meiner Herde. Aber bis du es bringst, was wirst du mir geben als ein Pfand? Und er überlegte. Letzten Endes war es sein eigener Siegelring und ein Stab. Also bekam Tamar den Siegelring und den Stab von Juda. Er ging bei ihr ein und sie wurde schwanger. Einige Zeit später wurde bekannt in der Familie von Juda, hey, Tamar ist schwanger. Und als das rauskam, war Juda so erbost darüber, dass er sagte, verbrennt sie. In diesem Moment allerdings kam Tamar auf und zeigte, von wem dieser Siegel war und wem dieser eine Stab gehörte. Sie sagte, diese beiden Dinge sind von dem Mann, von dem dieses Kind ist. Als Juda das sah und alle Zeugen auch, merkte er etwas, nämlich, dass er selber schuld war. Die Bibel sagt es mit folgenden Worten. Juda erkannte es und sprach, sie ist gerechter als ich, denn ich habe sie meinem Sohn Schäler nicht gegeben, doch wohnte er ihr nicht mehr bei. An dieser Stelle traf es Juda direkt ins Herz. Er merkte, dass er schuldig war. Aber das Besondere ist, dass er nicht seine Schuld verbarg, sondern obwohl er ein Mann mit viel Einfluss gewesen war, er seine Schuld anerkannte. Er merkte, dass er einen Fehler gemacht hatte und stand zu seinem Fehler und sagte, sie ist gerechter als ich. Was für ein Mann! Genau in dem Moment, wo er seine eigene Schuld erkennt und nicht einfach unter dem Teppich kehrt, verändert sich was in seinem Leben. Und das sehen wir auch in dem nächsten Abschnitt. Es ist die Geschichte, wo die Brüder aus Ägypten wieder zurückkehren sollten. Sie waren unterwegs, gerade mit dem Korn beladen und waren glücklich auf dem Weg zu ihrem Vater Jakob, als dann auf dem Weg Folgendes geschah. Wir lesen im 1. Buch Mose, Kapitel 44. Und er suchte und fing an beim Ältesten bis hin zum Jüngsten. Da fand sich der Becher in Benjamins Sack. Da zerrissen sie ihre Kleider und ein jeder belud seinen Esel und sie zogen wieder in die Stadt. Was für eine Rückkehr! Sie hatten gerade versucht, das Vertrauen von diesem Obersten, der natürlich Josef war, zu gewinnen und wollten mit dem Korn zurückgehen. Und in dem Moment, wo sie unterwegs waren, kam einer von den Bediensteten des ägyptischen Beamten und findet tatsächlich in einem dieser Säcke einen von diesen kostbaren Geräten, nämlich den Kelch. Was für eine Rückkehr wird das wohl gewesen sein? Mit dem Gedanken, der Kelch bei Benjamin gefunden. Was wird das für Folgen haben? Der letzte Sohn, den der Jakob so sehr lieb hatte von seiner Rahel. Und Juda ging mit seinen Brüdern in Josefs Haus, denn er war noch dort. Und sie fielen vor ihm nieder auf die Erde. An dieser Stelle ist bemerkenswert, dass hier nicht der Erstgeborene erwähnt wird, der mit seinen Brüdern zurückkehrt, sondern wieder kommt der Gedanke durch, Juda ist der, der die Führung hat. Er kehrt mit den Brüdern zurück. Und wir lesen Folgendes, was dann geschah. Josef aber sprach zu ihnen, wie habt ihr das tun können? Wusstet ihr nicht, dass ein solcher Mann, wie ich bin, wahrsagen kann? Juda sprach, was sollen wir meinem Herrn sagen? Oder wie sollen wir reden? Und womit können wir uns rechtfertigen? Gott hat die Missetat deiner Knechte gefunden. Siehe, wir und der, bei dem der Becher gefunden ist, sind meines Herrn Sklaven. Juda hatte seinen Fehler erkannt und hatte erkannt, dass sie alle schuldig war. Sie haben es nicht irgendwie kleinreden wollen oder irgendwie rechtfertigen wollen. Aber Josef antwortete: Das sei ferne von mir, solches zu tun. Der, bei dem der Becher gefunden ist, soll mein Sklave sein. Ihr aber zieht hinauf mit Frieden zu eurem Vater. Und dieser Moment ist ein Moment der Prüfung. In dem Moment will nämlich der Josef heraushören, wo stehen meine Brüder. Man könnte sagen, es ist eine Art Prüfung für sie. Denn in dem Moment, wo jetzt der Josef den Benjamin bei sich behalten will, könnten ja auch die Brüder und vor allem Juda anders reagiert haben. Juda war doch der, der damals entschlossen hatte zu sagen, lasst uns den Josef doch viel lieber verkaufen, anstelle ihn zu töten. Und jetzt hätte Juda die Möglichkeit gehabt zu sagen, nun ja, sie hören eh alle auf mich, lasst uns doch auch den Benjamin hier lassen und nun, was soll's. Unseren Vater haben wir eh schon so viele Jahrzehnte betrogen und weiß nicht, was mit Josef geschehen ist. Außerdem kriegen wir dann alle mehr Erbe, wenn es einen von uns weniger gibt. Aber wir sehen, dass Juda anders reagierte. Wir lesen. Da trat Juda zu ihm und sprach: Mein Herr, lass deinen Knecht ein Wort reden vor den Ohren meines Herrn. Und dein Zorn entbrenne nicht über deinen Knecht, denn du bist wie der Pharao. Mein Herr fragte seine Knechte und sprach: Habt ihr noch einen Vater oder Bruder? Da antworteten wir: Wir haben einen Vater, der ist alt, und einen jungen Knaben in seinem Alter geboren, und sein Bruder ist tot. Und er ist allein übrig geblieben von seiner Mutter, und sein Vater hat ihn lieb. Da sprachst du zu deinem Knecht: Bring ihn herab zu mir, ich will ihm Gnade erweisen. Wir aber antworteten meinem Herrn: Der Knabe kann seinen Vater nicht verlassen. Wenn er ihn verließe, würde der sterben. Da sprachst du zu deinen Knechten: Wenn euer jüngster Bruder nicht mit euch herkommt, sollt ihr mein Angesicht nicht mehr sehen. Da zogen wir hinauf zu deinem Knecht, meinem Vater, und sagten ihm meines Herrn Rede. Und wir springen zum Vers 29. Werdet ihr diesen auch von mir nehmen? So sagte Jakob. Und widerfährt ihm ein Unfall, so werdet ihr meine grauen Haare mit Jammer hinunter zu den Toten bringen. Nun, wenn ich heimkäme zu deinem Knecht, meinem Vater, und der Knabe wäre nicht mit uns, an dem er mit ganzer Seele hängt, so wird's geschehen, dass er stirbt, wenn er sieht, dass der Knabe nicht da ist. So würden wir, deine Knechte, die grauen Haare deines Knechtes, unseres Vaters, mit Herzleid hinunter zu den Toten bringen. Denn ich, dein Knecht, bin Bürge geworden für den Knaben vor meinem Vater und sprach: Bringe ich ihn dir nicht wieder, so will ich mein Leben lang die Schuld tragen. Darum lass deinen Knecht hierbleiben an des Knaben statt, als Sklaven meines Herrn, und den Knaben mit seinen Brüdern hinaufziehen. Denn wie soll ich hinaufziehen zu meinem Vater, wenn der Knabe nicht mit mir ist? Ich könnte den Jammer nicht sehen, der über meinen Vater kommen würde. Was für ein veränderter Mann. Juda hatte sich entschlossen, die Stelle von seinem jüngsten Bruder Benjamin einzunehmen. Was für eine besondere Charaktereigenschaft. Es ist nicht einer, der wie damals bei Josefs Verkauf sagte, lasst ihn uns einfach verkaufen und weg ist er. Sondern Juda hatte gelernt, und zwar eine ganz besondere Eigenschaft und Lektion. Er wollte sich anstelle seines Bruders hingeben. Er war sogar bereit, sich als Sklave hingeben zu lassen. Er hatte nämlich sein Wort gegeben. Und weil er ein Mensch war, dem man so sehr vertraute und er die Anerkennung seines Vaters genoss, sagte er: Ich bestehe auf mein Wort. Wenn ich ihn nicht zurückbringe, so werde ich der Knecht bleiben. Und ich werde mein Leben lang die Schuld tragen. Das, was Juda hier tat und was man hier bei ihm erkennt, ist, dass er eine besondere Wesenseigenschaft von dem kommenden Fürsten aus Juda gelernt hatte. Denn er hatte es gelernt, sich an die Stelle eines anderen, nämlich des Schwächsten, des Jüngsten zu stellen. Es sollte auch später der große Fürst, der eines Tages aus dem Stamm Juda, aus diesem Stamm des königlichen Fürstentums kommen sollte, dieser eine sollte genau diese Eigenschaft haben. Jesus Christus würde sich an die Stelle des Schwächsten, des kleinsten Bruders oder Schwester, sich an diese Stelle stellen. und würde für ihn oder für sie bürgen. Und genau das hatte Juda nun gelernt. Er wurde ein würdiges Bild für diesen großen Löwen, der einst aus Juda aufsteigen würde. Kommen wir nun zu dem Abschnitt zurück, bei dem Jakob seinen Segen über Juda ausgesprochen hatte. Im 1. Buch Mose 49 sagte er etwas über das, was einst geschehen sollte in dem Stamm von Juda. Juda ist ein junger Löwe. Du bist hochgekommen, mein Sohn, vom Raube. Wie ein Löwe hat er sich hingestreckt und wie eine Löwin sich gelagert. Wer will ihn aufstören? Der Löwe ist eine besondere Metapher, anders als das Bild bei Ruben. Denn dort gebrauchte Jakob das Bild eines Wassers, was sehr wendig war, mit dem geringsten Widerstand und sich einfach anpasste. Aber das Bild eines Löwen ist ein Bild, das Edelmut ausstrahlt und Stärke. Und genau das trifft auch den Juda, denn sein Charakter und sein Wesen war genau der, nämlich der Charakter eines starken Menschen, jemand, der gelernt hat, zu seinem Wort zu stehen und auch einzustehen. In der Geschichte vom Volk Israel sehen wir, dass es unterschiedliche Menschen gab, die aus dem Stamm Juda kamen und große Persönlichkeiten wurden. Es gab Könige, Propheten, große Helden, wie zum Beispiel ein Kaleb, der damals standhaft war, der fest für den Herrn einstand. Er sagte Ja gegen das Böse und er sagte Nein, wenn es galt, ein Nein zu sagen. Oder denken wir doch mal an David. Auch David war dieser eine große erste König aus dem Stamm Juda, der dem Namen Juda alle Ehre geben sollte. Und ja, er war ein Vorbild auch für den kommenden Messias. Und trotzdem hatte David einen Fehler gemacht. In einem Moment der Schwäche hat er nachgegeben und sein Charakter ist auch nicht perfekt und vollkommen gewesen. Aber er hatte eins gelernt. David hatte inmitten dieser einen großen Versuchung, wo er fiel, seinen Fehler im Nachhinein anerkannt. Nathan kam zu ihm und machte ihn aufmerksam. Es sprach direkt in das Herz von David. Und David bekannte seinen Fehler. Er bekannte seine Schuld. Er wollte sie nicht verdrängen. Im Psalm 51 sagt er Folgendes. An dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan, auf dass du Recht behaltest in deinen Worten und rein dastehst, wenn du richtest. Oder schauen wir uns das Beispiel von Daniel und seinen drei Freunden an. Auch sie waren aus dem Stamm Juda. Auch sie hatten gelernt, standhaft zu bleiben, eine Führung anzunehmen, großen Einfluss zu haben, Anerkennung zu bekommen von anderen. Und genau in dem Moment, als die drei Freunde herausgefordert waren, wie sie reagieren würde, als dieses Standbild aufgestellt wurde in der Ebene von Dura und alle Menschen niederfielen, um dieses Bild anzubeten, so waren es diese drei Freunde, die standhaft blieben. Sie hatten sich entschlossen, treu zu Gott zu bleiben, selbst wenn dieser Ofen siebenmal heißer gemacht wurde. Ich finde dieses Bild sehr entscheidend und wichtig. Denn hier gibt es Menschen aus dem Stamm Juda, die in ihrem Charakter gelernt haben, dann Gott treu zu sein, wenn eine ganz große Krise bevorsteht. Und wir wissen aus der Offenbarung, dass es auch am Ende der Zeit eine solche große Krise geben wird, in der Menschen aufgefordert werden, das Bild des Tieres anzubeten, einem falschen geistlichen Führer zu folgen. Und gerade da ruft uns die Offenbarung auf, folgt Gott, betet den an, der gemacht hat Himmel und Erde. Gott ruft uns auf, so wie diese drei Freunde, Gott zu preisen in den Momenten, wo wir herausgefordert sein werden. Gerade dann, wenn es darum geht, am Ende der Zeit, am Ende der Tage treu zu bleiben und standhaft zu sein, haben wir die Beispiele, die wir gerade gehört haben. Die Bibel sagt uns in 1. Mose 49, Vers 10. Es wird das Zepter von Juda nicht weichen, noch der Stab des Herrschers von seinen Füßen, bis dass der Held komme und ihm werden die Völker anhangen. In dieser Prophezeiung von Jakob, wo er über seinen Sohn Juda spricht, redet er auch über den kommenden Messias. Aus dem Stamm Juda sollte Jesus Christus aufsteigen. Er ist der, auf den alle gewartet haben. Er ist der, der in Vollkommenheit unser Beispiel und Vorbild sein sollte. Wir dürfen von ihm lernen. Und er sagte selber, wenn ich von dieser Erde erhöht werde, so will ich alle zu mir ziehen. Jesus Christus möchte uns Menschen zu Gott bringen. Jesus Christus lädt dich ein, seinem Beispiel zu folgen. Damals, als er auf dieser Erde lebte, rief er Menschen in seine Nachfolge. Kommt, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Auch Juda wurde ein solcher Mensch. Er rief andere in die Nachfolge Gottes. Es waren Beispiele aus der Vergangenheit, die andere ermutigt haben, auf den einen zu schauen, auf Jesus Christus. Es waren Menschen, die gelernt hatten, trotz der widrigsten Umstände treu zu Gott zu halten. Es waren Menschen, die uns vorgelebt haben, was es heißt, Integrität zu leben. Möchtest auch du dein Leben Jesus anvertrauen? Möchtest auch du, dass Gott deinen Charakter so prägt, dass dein Wesen ein Wesen ist, das vertrauenswürdig ist? Dass dein Leben geprägt wird von dieser Standhaftigkeit, von einer solchen Entschlossenheit, von einem Moment, wo man sagt, ich möchte lieber zu Gott stehen, als mich vor anderen zu beugen, die mich vielleicht von ihm abbringen. Es ist vielleicht auch das Beispiel dieser drei Freunde, die damals, als Nebukadnezar sagte, lasst uns sehen, welcher Gott euch aus meiner Hand erretten kann, ihm antworteten, wir müssen dir keine Antwort darauf geben. Menschen wie diese drei Freunde hatten ihre Entscheidung bereits vorher getroffen. Und so sind auch wir eingeladen, du und ich, dass wir unsere Entscheidung jetzt und heute treffen. Dass wir nicht dann erst überlegen müssen, wenn es richtig heiß wird und der Ofen der Versuchung 7-mal heißer ist und die Umstände des Lebens dich vielleicht übermannen wollen, sondern dass wir jetzt zu Christus kommen. Heute ist der Tag, an dem wir uns in die Hand Jesu befehlen, damit wir an dem Tag der Prüfung bestehen können. Und selbst wenn du in dein Leben schaust und in der Vergangenheit siehst, dass du Fehler gemacht hast, schrecke nicht davor zurück, zu Gott zu kommen. Mir sagte vor kurzem eine Person am Telefon, ich traue mich nicht, zu dem Herrn zu kommen, denn wenn ich zu ihm komme, weiß ich nicht, wie mir geschieht. Wenn er schon sieht, was ich für Fehler tue, immer und immer wieder, und ich vielleicht in meinem Wesen so und so bin. Dieser junge Mensch sagte mir, er kann diesem Gott nicht in die Augen schauen. Möchte ich dir eins sagen, nimm dir als Beispiel Judah. Nimm dir als Beispiel David. Es waren Menschen, die zu ihren Fehlern standen, aber nicht dort stehen blieben. Sie haben ihre Fehler bekannt, ihre Sünden, und haben Gott in ihr Leben eingeladen. Genauso kannst auch du heute Jesus Christus in dein Leben einladen, dass er dich reinigt und dass er dich auf diesem Weg behält, dass du bleibst auf seinen Wegen. Gerade dafür ist doch Jesus in diese Welt gekommen, dass er uns rettet, dass er in dieser Welt, in der wir Angst haben, diesen Sieg erringt. Bleibt in mir und ich in euch, so werdet ihr den Herrn bitten, um was ihr wollt, und es wird euch gegeben werden, sagte er. Und so kann auch Gott dich zu einem Menschen machen, der eine besondere Aufgabe bekommt. Gerade auch in Anbetracht dessen, dass wir in einer Zeit leben, wo es geistliche Menschen braucht. Menschen, die von Gott geprägt worden sind, die vertrauenswürdig sind, die Führungspersonen sind, die vorangehen und uns ein Beispiel geben, was es heißt, mit Gott zu leben.